RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein überaus herzlicher Empfang für J.D. Vance. Nur wenige Stunden nach ihrem Besuch im Weißen Haus empfing Italiens Ministerpräsidentin Meloni den US-Vizepräsidenten heute in Rom. In Washington hatte sie mit ihm und US-Präsident Trump vor allem über den Zollkonflikt gesprochen. Trump lobte später, Meloni habe einen so wörtlich fantastischen Eindruck hinterlassen. Beim Besuch von Vance in Rom gibt es neben der Politik auch andere Themen.
Die Karfreitagsmesse im Petersdom in Rom. Auch J.D. Vance hat heute mit seiner Familie daran teilgenommen. Der US-Vizepräsident ist vor 6 Jahren zum katholischen Glauben konvertiert. Doch seine Reise ist nicht allein privater Natur. Heute Mittag hat er sich mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni getroffen. Das zweite Mal innerhalb weniger Stunden. Gestern ging es um den Zollstreit, heute um den Ukraine-Krieg. Ich will den Verhandlungen nicht vorgreifen, aber wir sind optimistisch, dass wir diesen sehr brutalen Krieg hoffentlich zu einem Ende bringen können. Ich möchte auch über unsere Wirtschaftsbeziehungen sprechen, die sehr wichtig sind für Italien und die Vereinigten Staaten. Natürlich haben wir auch einige große Handelsverhandlungen mit der gesamten Europäischen Union. Meloni scheint sich wohlzufühlen in ihrer Rolle, die sie wegen ihres guten Verhältnisses zur Trump-Regierung für sich beansprucht, als europäischer Brückenkopf in die USA. Wir glauben, dass Italien für die Vereinigten Staaten von Amerika ein äußerst wichtiger Partner in Europa und im Mittelmeerraum sein kann. Und kurz gesagt, zwischen uns besteht eine privilegierte Beziehung, auf die ich sehr stolz bin. Meloni ist die erste europäische Regierungschefin, die Trump besucht hat, nachdem dieser Strafzölle verhängt hatte. Nun gibt sich der US-Präsident sogar überzeugt, dass es bald eine Einigung im Zollstreit mit der EU geben werde. Meloni hat Trump außerdem nach Italien eingeladen. Aus dem Weißen Haus hieß es heute, der US-Präsident habe die Einladung angenommen und wolle in naher Zukunft nach Rom reisen.
Zum Ukraine-Krieg hatte sich US-Außenminister Rubio gestern weniger zuversichtlich geäußert als Vizepräsident Vance. Wenn sich nicht in den nächsten Tagen eine Waffenruhe abzeichne, werde man die Vermittlungsbemühungen nicht mehr lange fortsetzen, erklärte Rubio nach einem Treffen mit europäischen und ukrainischen Politikern in Paris. Am Abend sagte auch Präsident Trump, der Prozess müsse an ein Ende kommen. In der Sache legte er sich aber nicht fest. Nach dem Treffen mit Meloni hatte Trump auch erklärt, die USA und die Ukraine hätten sich in der Frage eines Rohstoffabkommens angenähert. Die Ukraine bestätigte, dass eine Absichtserklärung unterzeichnet wurde. Von Sicherheitsgarantien für die Ukraine ist darin allerdings nicht die Rede. Die USA verlangen Zugang zu Bodenschätzen als Ausgleich für ihre finanzielle und militärische Unterstützung. Dabei geht es vor allem um Mineralien.
Mehr als 7 Millionen Tonnen Graphit sollen hier in der Sawalivski-Mine in der Zentralukraine in der Erde liegen. Das größte Vorkommen in Europa. Doch derzeit steht der Abbau des gefragten Minerals still, auch weil Investitionen fehlen. Es ist alles veraltet. Wir müssen das schon ersetzen. Aber im Moment funktioniert alles noch, es läuft. Aber um kein Risiko einzugehen, unterbrechen wir die Produktion im Winter. Weil es zu Frost kommen kann, schließen wir die Fabrik vorsichtshalber, damit nicht alles zusammenbricht. Bislang verkauft die Mine das Graphit für die Verwendung in Farben oder Bremsen. Jetzt setzen die Mitarbeiter alles daran, in das lukrative Geschäft für E-Auto-Batterien einzusteigen, haben Graphitproben erstellt und an potenzielle Käufer geschickt. Ich wünsche mir so, dass die Mine Geld verdient, dass wir Investoren finden, die Kapital geben. Ich wünsche mir, dass es endlich läuft und all die jungen Leute, die weggegangen sind, wieder zurückkommen. Auch im angrenzenden Dorf sehnen sie den Erfolg von früher zurück. Die Leute lebten hier sehr gut. Früher sind alle zur Arbeit gegangen, wollten hierher. Aber jetzt haben sich die Zeiten geändert. Ob das Mineralienabkommen mit den USA wirklich zustande kommt, ist unklar. Offen ist auch, ob die Sawalivski-Mine davon profitieren würde. Die Menschen hoffen es jedenfalls.
Sein Fall sorgt in den USA für politischen und juristischen Streit. Der aus El Salvador stammende Abrego Garcia war zusammen mit 250 anderen Migranten in sein Heimatland abgeschoben worden. Laut US-Regierung alles Bandenmitglieder. Doch der oberste US-Gerichtshof entschied, Abrego Garcia müsse aus dem mittelamerikanischen Land zurückgeholt werden. Die US-Regierung weigert sich. Jetzt hat ein Senator der oppositionellen Demokraten den Mann in El Salvador besucht.
Der Demokrat Van Hollen und der Inhaftierte Abrego Garcia, gekleidet in Zivil. Unklar ist, wo das Bild des Treffens aufgenommen wurde, das Van Hollen auf X postet. Der US-Senator dokumentiert seine Reise nach El Salvador, prangert an, dass ihn Soldaten vom Gefängnis Secot fernhielten, in das Garcia abgeschoben wurde. Wenn sich die Regierung von El Salvador zum Komplizen macht an der illegalen Inhaftierung von Herrn Abrego Garcia, dann muss das Folgen haben. Das Secot ist berüchtigt für seine Haftbedingungen. Hier sitzen Gangmitglieder ohne Kontakt nach draußen. Und hier verschwand der 29-jährige Garcia, um den in den USA ein Rechtsstreit tobt. Denn der Salvadorianer hatte dort einen Schutzstatus. Dass er ein Bandenmitglied ist, bleibt unbewiesen. Anfang der Woche. Der autoritäre Präsident El Salvadors Bukele bei Trump. Beide verweigern, Garcia in die USA zurückzuholen, trotz richterlicher Aufforderung, sogar vom obersten Gerichtshof. Heute postet Bukele auch Fotos, offenbar hineinmontiert Cocktailkirschen. Garcia schlürft Margaritas, spottet Bukele, er habe die Ehre, in El Salvador zu bleiben. Die US-Regierung gab erst einen Verfahrensfehler zu. Trump aber behauptet weiter, Garcia sei ein Verbrecher. Er ist ein illegaler Gangmitglied. Alle Infos aus dem Außenministerium. Zudem schreibt Trump, führe sich Senator Van Hollen wie ein Idiot auf. Der US-Präsident ignoriert in dem Fall weiter die Gerichte, unterstützt von El Salvadors autoritärer Regierung.
Seit einem Monat greifen die USA die pro-iranische Houthi-Miliz im Jemen an. In der vorigen Nacht wurden dabei nach Angaben der Houthis 74 Menschen getötet, so viele wie bei keinem Angriff zuvor. Bombardiert wurde der Ölhafen Ras Isa. Nach Angaben der USA finanzieren die Houthis mit dem dort eingenommenen Geld ihre Terrorangriffe auf Frachtschiffe im Roten Meer. Auch in diesem Jahr ruft die Friedensbewegung wieder zu Ostermärschen auf. Dabei geht es um die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen, aber auch um Protest gegen steigende Rüstungsausgaben sowie die geplante Stationierung von US-Mittelstreckenraketen. Nach Angaben der Organisatoren sind bis Ostermontag bundesweit mehr als 100 Veranstaltungen geplant. Die Bewegung blickt auf eine jahrzehntealte Tradition zurück.
Atomalarm, der Aufruf zum ersten Ostermarsch in Deutschland 1960. Helga und Konrad Tempel aus Hamburg haben ihn damals organisiert. Anlass war ein Zeitungsartikel.
Am 6. Dezember hatte die Morgenpost berichtet, dass in Bergen-Hohne auf dem Truppenübungsplatz die Bundeswehr mit Ornithon-Raketen übte.
Amerikanische Kurzstreckenraketen, die auch Atomsprengköpfe tragen können. Die Pazifisten sind entsetzt.
Da war für uns klar, da marschieren wir jetzt hin.
Etwa 1000 Teilnehmer sind es beim ersten Marsch und die Bewegung wächst schnell. Ende der 60er Jahre sind es Hunderttausende, die für Abrüstung und Frieden auf die Straßen gehen.
Man muss bedenken, dass solche Straßenproteste zu der Zeit relativ neu waren. Gut, es gab am 1. Mai Aufmärsche und Kundgebungen, aber sonst sehr wenig derart. Wir waren da also sozusagen ein Stück weit Türöffner.
Doch die Bewegung zersplittert zunehmend und mit Ende des Kalten Kriegs nehmen die Ostermärsche an Relevanz ab, mit wenigen Ausnahmejahren. Beim Ukraine-Krieg Uneinigkeit, beim Umgang mit Russland und wenig Zulauf. Man sehe,
dass die Ostermärsche nicht in der Lage sind, neue Generationen heranzuziehen, dass sie sehr wenig nuanciert argumentieren und sehr pauschale Forderungen stellen und deswegen in der Mobilisierung auch nicht vorankommen.
Trotzdem wird auch an diesem Osterwochenende marschiert, wie etwa heute in Chemnitz. Helga und Konrad Tempel hoffen, dass in vielen Städten Menschen auf die Straße gehen, so wie sie Karfreitag vor 65 Jahren.
Mit dem stillen Gedenken am Karfreitag beginnt für Christinnen und Christen in aller Welt das Osterfest. Im Petersdom fand am Nachmittag die traditionelle Liturgie statt, allerdings ohne Papst Franziskus. Das Oberhaupt der katholischen Kirche fehlte aus gesundheitlichen Gründen.
Zumindest am Karfreitag hält sich Franziskus an die ärztlich verordnete Ruhepause. Am Nachmittag im Petersdom lässt sich der Papst vertreten. In den vergangenen beiden Wochen hat er immer wieder mit spontanen Auftritten in der Öffentlichkeit überrascht. Auch gestern bei seinem Besuch in einem römischen Gefängnis. Franziskus engagiert sich mit großer Leidenschaft für Häftlinge und ihre Angehörigen und wird dafür bei seinem Besuch gefeiert. Immer wenn ich hierher komme, denke ich, warum Sie und nicht ich? Das Atmen und das Sprechen fallen dem 88-Jährigen immer noch schwer. Und trotzdem will er sich nicht schonen.
Zerbrechlichkeit ist nicht etwas Negatives für ihn. Es ist etwas völlig Menschliches, weil in Jesus Christus ist Gott selber auch zerbrechlich geworden.
Es wird in jedem Fall ein besonderes Osterfest in Rom. 2025 ist für die katholische Kirche ein heiliges Jahr. Viele Pilger sind in der Stadt.
Wir haben noch so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht der Segen dann doch von ihm persönlich erteilt wird. Ja, wir lassen uns überraschen. Vielleicht werden wir überrascht.
Wir hoffen schon, dass er so am Ostersonntag dann so weit seine Gesundheit es zulässt, dass man ihn dann auch sieht.
Vor knapp 4 Wochen wurde Franziskus aus dem Krankenhaus entlassen. Seine Ärzte sind überrascht, wie gut er sich seither erholt hat. So gut, dass nun darüber spekuliert werden darf, ob er doch an den Osterfeiern am Sonntag teilnimmt.
Auch sie stand heute ganz im Zeichen der Osterfeierlichkeiten, die Via Dolorosa, Ort der traditionellen Karfreitagsprozession in Jerusalem. Seit den frühen Morgenstunden zogen Gläubige aller Konfessionen durch die Gassen der Altstadt, auf dem Weg, den der Überlieferung nach Jesus vor seiner Kreuzigung zurückgelegt hatte. Die Prozession endete, wie jedes Jahr, an der Grabeskirche. Auch in Deutschland gedenken Christen heute der Kreuzigung und des Todes Jesu. In Bottrop zogen Gläubige beim traditionellen Kreuzweg des Bistums Essen auf die Halde eines ehemaligen Steinkohlebergwerks. Mit der Prozession erinnerten sie an den Leidensweg Jesu und an den Glauben vieler Bergleute unter Tage. In den vergangenen Jahren hat sich auch eine andere Tradition entwickelt. Manche begehen den Karfreitag nicht als stillen Feiertag auf dem Kreuzweg, sondern mit quietschenden Reifen auf der Straße. Die Szene der Autotuner schreibt den Karfreitag mit C und präsentiert sich in ihren aufgemotzten Fahrzeugen. Dagegen geht die Polizei auch in diesem Jahr mit verstärkten Kontrollen vor, denn viele Umbauten sind illegal.
In diesen Autos steckt ganz viel Liebe. Auf einem Parkplatz in Mönchengladbach zeigen sich die Autotuner heute Nachmittag gegenseitig ihre Fahrzeuge.
Den habe ich mir letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Und das ist ein bisschen schwierig, ist mit Klettergerüst. Der hat Einstiegsschwierigkeiten, ist auch nicht für jedermann gedacht.
Alle Umbauten hier seien legal, betonen die Besitzer. Weil das in der Tuning-Szene nicht immer der Fall ist, kontrolliert die Polizei heute im großen Stil, so wie hier in Düsseldorf. Die Beamten prüfen unter anderem, ob eingebaute Teile tatsächlich genehmigt sind. Im Visier Tuner, aber auch Raser.
Parallel, wo wir jetzt hier gerade stehen, finden auch Geschwindigkeitskontrollen statt. Auf den Autobahnen finden Verkehrskontrollen statt.
Bei den Kontrollen am Karfreitag im vergangenen Jahr gab es laut Landesinnenministerium allein in Nordrhein-Westfalen fast 3000 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. Die Tuner vom Parkplatz in Mönchengladbach haben durchaus Verständnis für die Polizeikontrollen.
Klar, ein tiefer gelegtes Auto, es ist wunderschön. Mir persönlich gefällt es, aber wenn dadurch die Reifen in Mitleidenschaft geraten, ist es nicht so, dass man nicht nur sein eigenes Leben gefährdet, sondern auch das Leben der Mitmenschen.
Die Kontrollen finden in verschiedenen Bundesländern noch bis in den Abend hinein statt.
Nach dem Absturz einer Seilbahn gestern bei Neapel ermittelt die Staatsanwaltschaft. 4 Insassen waren gestorben und einer wurde schwer verletzt, als die Gondel am Monte Faito in die Tiefe stürzte. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Zugseil gerissen. Untersucht wird nun, warum die Notbremse nicht funktioniert hat. Eine weitere Gondel konnte gestoppt werden. Aus ihr wurden unter anderem 7 Deutsche befreit. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 19. April.
Das Tief über Skandinavien bestimmt das Wetter nach Nordosten hin, sonst macht sich vorübergehend ein Hoch bemerkbar. Heute Nacht klingen im Westen und Süden lokale Schauer bald ab, im Norden und Osten regnet es noch verbreitet. Dort lässt der Regen erst im Lauf des Tages allmählich nach, sonst gibt es mal Sonne, mal Wolken, im Süden ist es auch länger sonnig. Heute Nacht Tiefstwerte von 9 bis 1 Grad. Morgen werden 10 Grad im Norden und bis zu 21 Grad an Oberrhein und Donau erreicht. Am Ostersonntag ganz im Norden wolkig, sonst oft sonnig, später vom Westen und Südwesten bis in die Mitte gebietsweise Schauer und Gewitter. Am Ostermontag im Osten und Südosten noch freundlicher, sonst wie am Dienstag allgemein wechselhafter mit Schauern und Gewittern.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio. Der ARD-Infoabend.
Der Hintergrund.
Das triggert mich. Ich bin depressiv. Das war traumatisch. Immer mehr früher psychiatrische Diagnosen landen im täglichen Sprachgebrauch. Die Soziologin Laura Wiesböck von der Uni Wien hat zu diesem Phänomen geforscht und sieht die Ursache in dem Gesundheitsboom in den sozialen Medien, der zu einer Flut von Diagnosen von vermeintlichen Expertinnen und Experten geführt hat. Verena Gonsch hat sie gefragt, wie sie diesen sogenannten Trauma-Boom beschreiben würde.
Also einerseits gibt es eine Therapeutisierung, kann man sagen, von Gesellschaft, die auch eng verknüpft ist mit Individualisierungsprozessen, der Hinzuwendung zum Ich sozusagen, eine stärkere Beschäftigung, eine Zentrierung des Ichs und damit einhergehend auch eine erhöhte Verletzungssensibilität und generell eine verstärkte Gesundheitszentrierung, etwas, das als Healthism bezeichnet wird, dass Gesundheit als erstrebenswert gilt, etwas, das man selbst forcieren muss, das Individuen forcieren müssen und Gesundheit steht sozusagen für alles Gute. Also das betrifft ja auch den Bereich finanzielle Gesundheit zum Beispiel oder eine gesunde Beziehung oder eben psychische Gesundheit. Und das ist das, was Individuen anstreben sollen.
Bleiben wir mal beim Thema Gesundheit. Da gibt es ja jetzt Millionen Expertinnen und Experten im Netz, die sich oft nicht durch besonders große Expertise auszeichnen. Ist das nicht ein bisschen gefährlich?
Ja, also prinzipiell würde ich sagen, kann es schon hilfreich sein, wenn Betroffene ihre Erfahrungen teilen und davon berichten. Es ist allerdings ein Unterschied, ob man darauf basierend eben sich als Expertin positioniert und Tipps gibt, vielleicht sogar für explizit für Medikation oder ähnliches. Und es gibt einige Studien, die eben zeigen, dass die Informationen über bestimmte Diagnosen, wie zum Beispiel ADHS, die auf TikTok kursieren, sehr häufig falsch sind, misleading, also irreführend oder auf sozusagen natürliche, unter Anführungszeichen, menschliche Handlungsweisen oder Gefühlslagen verweisen. Also es spiegelt sich auch wieder, dass in den beliebtesten TikTok-Videos zum Beispiel zu Diagnosen tatsächlich Informationen verbreitet werden, die nicht richtig sind. Und das ist natürlich ein Problem. Es ist ein Problem auch, dass diese Plattformen nicht reguliert sind und nicht reguliert werden. Es kann sich jeder in sein Profil einen Doktortitel hineinschreiben, in den Namen zum Beispiel. Und dass fachlich nicht qualifizierte Personen eben der Sorgfaltspflicht nicht nachgehen können, die es aus guten Gründen im medizinischen Bereich vor allem gibt.
Nehmen wir mal das Beispiel ADHS. Im Moment hat man das Gefühl, dass es inflationär hat das zugenommen. Früher, vor 20 Jahren, kannte keiner diese Diagnose. Jetzt gibt es ja Menschen mit ADHS, aber gibt es tatsächlich so viele?
Aus soziologischer Perspektive ist es interessant, warum es so ein beliebtes Phänomen ist. Und ich würde sagen, dass es ein Deutungsangebot ist für ineffizientes Verhalten allgemein. Verhaltensweisen, die jetzt, würde ich sagen, auch zeittypische Phänomene sind, Überforderung, Konzentrationsschwierigkeiten, Vergesslichkeit etc. Und wenn wir uns ansehen, wie ADHS verhandelt wird auf sozialen Plattformen, dann zeigt sich, dass es sehr die Diagnose sehr positiv vermittelt wird, als große Entlastung, als Produktivitätszugewinn etc. Und auch das Gegenteil. Es gibt auch Videos, die zeigen, jetzt habe ich meine Diagnose, es ist nicht ADHS, jetzt muss ich damit leben, so zu sein, wie ich bin, ohne Diagnose. Und das verweist aus meiner Perspektive darauf, dass es einen großen Druck gibt, eben den hohen und überhöhten Leistungsansprüchen, die gesellschaftlich vorherrschen, gerecht zu werden, dass es eine Überforderung gibt und dass die ADHS-Diagnose ein Raum sein kann oder ein Deutungsangebot sein kann dafür, diese Ansprüche legitimerweise nicht erfüllen zu können. Nicht, weil man faul ist oder undiszipliniert, sondern weil man krank ist.
Jetzt haben Sie ja auf die positiven Aspekte dieses Austauschs ja schon hingewiesen. Ne? Ich kann mich mit anderen vernetzen. Das heißt es in neuesten Studien, dass Jugendliche vor allen Dingen nach Corona überdurchschnittlich depressiv, psychisch erkrankt sind. Wie kann man das denn dann einordnen bei dieser Fülle ja, an Aufweichungen?
Ja, gerade bei Depression und der Jugendphase finde ich es wichtig, einerseits zu sehen, dass Plattformen eine bestimmte soziotechnische Architektur haben. Das heißt, dass sie Menschen, Userinnen so lange wie möglich auf den Plattformen halten möchten. Und das wird erzielt durch Algorithmen, die einen in einen Sog von bestimmten Themen, an denen die Personen Interesse haben, ziehen und dadurch die Verweildauer erhöhen. Und wenn sich jetzt jemand zum Beispiel für Depressionen interessiert oder zufälligerweise ein Video sieht und sich das Ganze ansieht, dann kann es sein, dass da eben dieser krankhafte Blick befördert wird. Und das finde ich besonders in der Jugendphase kritisch zu betrachten, weil sich die per Definition auszeichnet durch starke Verunsicherungen, der Körper verändert sich, Schamgefühle entwickeln sich, man vergleicht sich mit anderen, man stellt sich Identitätsfragen, man stellt sich die Frage, wo kann ich zugehören, wo möchte ich zugehören, man nabelt sich von den Eltern ab. Das ist eine ganz verunsichernde Phase, die jetzt dem Risiko unterläuft, aus meiner Perspektive per se pathologisiert zu werden.
Das zeigt sich ja auch durch so eine Aufweichung in sprachlicher Hinsicht. Was passiert da, wenn wir das alles so inflationär benutzen? Was macht das mit jemandem, der tatsächlich depressiv ist oder der tatsächlich durch ein Geräusch, einen Geruch getriggert wird in ein wirkliches traumatisches Erlebnis?
Die Frage, inwieweit im Namen der Enttabuisierung auch zusätzlicher Druck auf klinisch Betroffene ausgeübt wird. Und das Beispiel Triggern finde ich in dem Kontext zum Beispiel sehr gut. Also es ist ein Unterschied, wenn man sagt, in dieses Restaurant möchte ich nicht gehen, das erinnert mich an meinen Ex-Freund, das triggert mich, weil es einfach unangenehm ist, unangenehme Erinnerungen hervorruft. Oder wenn jetzt eine geflüchtete Person beim Silvesterfeuerwerk in einen kriegsähnlichen körperlichen Zustand kommt. Das ist eigentlich, dafür ist dieser Begriff, um derartige existenzielle Leidenszustände zu beschreiben. Und die inflationäre Verwendung dieses Begriffs kann jetzt eben dazu führen, dass derartige existenzielle Leidenszustände bagatellisiert werden. Genauso wie etwa Depressionsdarstellungen auf sozialen Medien von überdurchschnittlich attraktiven Personen, die in die Kamera weinen, diese Videos mit Filtereffekten versehen und mit Musik, sehr ästhetisierte Darstellungen von Depressionen online verbreiten. Das kann natürlich auch für Personen, die es nicht mal schaffen, sich die Zähne zu putzen, zusätzlichen Druck ausüben, dass sie diesen Bildern nicht entsprechen. Also das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, da auch genauer hinzusehen. Es ist kein kulturhistorisch neues Phänomen, noble Blässe und Verletzlichkeit und weiße dünne Frauen, die sich ihre Traurigkeit hingeben. Das gab es auch schon in den 90ern in vielen Filmen, die Erotisierung von sehr attraktiven weißen Frauen, die in ihren Leid dargestellt werden. Und das verweist eben auch gesellschaftlich darauf, wem wird Leid eigentlich überhaupt und Verletzlichkeit zugesprochen. Verletzlichkeit im Sinne von auch Menschlichkeit. Und nicht weiße Frauen werden gesellschaftlich noch stärker objektifiziert und ihnen wird eben Menschsein und Verletzlichkeit stärker abgesprochen. Insofern ist auch die einseitigen Darstellungen der Sad Girls, wie es im Internet ja oft heißt, auch ja kulturhistorisch eingebettet.
Kommen wir nochmal zu der stärkeren Gefühlsorientierung unserer Gesellschaft. Merkt man ja auch in der Politik. Ne? Politiker sagen jetzt, das ist mir aber alles zu viel. Podcasts spielen da sicherlich auch eine große Rolle. Es ist belastend, Politiker zu sein. Was hat dieser Post mit mir gemacht? Ne? Also so eine Introspektive. Aber Sie sagen auch, was ja auch die israelische Soziologin Eva Ilus gesagt hat, Gefühl wird dadurch auch zu einer Kategorie. Also was früher vielleicht war, wir entscheiden rational, ist jetzt ja, wenn mich das jetzt sehr getroffen hat, dann kann ich auch sagen, ich rede mit dem und dem Politiker nicht mehr. Ne? Also Gefühl wird plötzlich auch eine Handlungsmaxime. Was bedeutet das denn? Wie ist das denn einzuordnen? Kommt das allein durch die sozialen Medien oder?
Die Logik von vielen sozialen Medien ist, dass gefühlsintensive Darstellungen zu stärkerer Reichweite führen. Dann kann das dafür schon sehr dienlich sein und auch stärker forciert werden. Und die eigenen Gefühle als Grundlage für Handlungen zu nehmen, das zeigt sich ja in unterschiedlichen Bereichen, also auch zum Beispiel bei der Klassifizierung anderer Personen als toxisch. Und was hierbei aus meiner Perspektive kritisch zu betrachten ist, ist, dass es sehr häufig sehr binär stattfindet. Also es gibt wenig Nuancen. Eine Person ist entweder triggert sie mich oder ist toxisch zum Beispiel oder nicht. Also da gibt es wenig dazwischen. Und die Konsequenz, die daraus gezogen wird, ist sehr häufig Ausschluss. Also da beschreibe ich auch einige Studien im Buch, die zeigen, dass die Verhaltenstipps, die online vorherrschen, auf Basis von toxischen Klassifizierungen zum Beispiel sind, eben Ausschluss oder Distanz. Und das ist schon eine Dynamik, die man kritisch betrachten sollte, weil menschliches Leben ja sehr komplex ist und auch die eigenen Gefühle sehr komplex sind. Und ja, man sich die Frage stellen könnte, ist es das, was einem aufgeklärten Leben inhärent sein sollte? Oder vielleicht gerade in aktuellen Zeiten sind nicht Zusammenschlüsse eigentlich auch das Ziel?
Ja, das bedeutet ja nicht, dass ich sage, jemand hat sich in einer Situation vielleicht toxisch verhalten, nicht? Sondern der ist toxisch, ich möchte mit dem nichts zu tun haben, aber das setzt die Messlatte für Verhalten ja sehr hoch, ne? Dass ich in jeder Situation mich adäquat verhalte und sozusagen keine Ausreißer habe. Und das ist ja schon sehr unrealistisch. Ne?
So wird es häufig beschrieben, ja. Ich meine, es ist natürlich unterstützenswert, wenn man sich distanziert von Personen, die einen wiederholt beschädigen. Also das finde ich auch ganz wichtig, sich da abzugrenzen. Aber es werden sehr häufig auch Tipps propagiert im Namen der psychischen Gesundheit, also für die eigene Mental Health sozusagen soll man Grenzen ziehen, Boundaries drawn und Menschen, die, also da wird teilweise wirklich ein interessantes Vokabular auch verwendet auf sozialen Medien, people who no longer serve you, also wirklich die einem nicht mehr dienen, also das ist ja tatsächlich eine sehr dienstleistungsorientierte Idee von Freundschaft, dass man sich von ihnen verabschieden sollte und darin zeigt sich auf jeden Fall der wahnhafte Charakter, dass Menschen wie Produkte sind, spiegelt sich ja teilweise auch in den Verhaltensweisen wider, wenn man etwa an Ghosting denkt, dass man sozusagen die Produkte abwirft, wenn sie nicht mehr einem dienen, plakativ gesprochen. Und ja, die Frage ist eigentlich, ob das langfristig für psychische Gesundheit eigentlich dienlich ist, weil wir wissen, dass langfristige Beziehungen am förderlichsten dafür sind. Und diese beinhalten immer auch schwierige Phasen und Konflikte, die es aus meiner Perspektive auszuhalten gilt, weil ich psychische Gesundheit nicht verstehe als sozusagen dauerhaft zufrieden und ausgeglichen sein, sondern dass man auch schwierige Lebensphasen oder Situationen aushalten kann. Also ich persönlich würde plädieren für eine Lebensform und ein gesellschaftliches Modell, in dem Traurigkeit, Trauer, Leid, Verletzlichkeit, Phasen der Orientierungslosigkeit, persönliche Krisen etc. als Teil des menschlichen Lebens anerkannt werden und nicht mit einer Entwertung einhergehen, einer gesellschaftlichen Entwertung, weil der gesellschaftliche Wert von Menschen definiert sich aktuell in neoliberalen Gesellschaften durch die ökonomische Verwertbarkeit, durch Produktivität, durch sichtbare Leistung, durch Effizienz. Und all diese Aspekte sind nicht zu erfüllen in den zuvor genannten Bereichen. Das steht dem entgegen, Liebesschmerz oder Trauer. Und ja, ich finde, wir sollten uns die große Frage stellen, ja, ist es diese Idee von Menschsein, die wir anstreben wollen oder sollen, oder sollte es auch Räume geben jenseits von medizinischen Kategorien, in denen wir verletzlich sein können, ineffizient und auch zwischenmenschlichen Trost zelebrieren können, ohne das jetzt sozusagen in den Dienstleistungsbereich, in den therapeutischen, medizinischen Bereich zu verschieben.
Der ARD-Infoabend.
Nachrichten.
Um 20.30 Uhr mit Beate Rüsopp. Die USA haben damit gedroht, ihre Vermittlungsgespräche im Ukraine-Krieg zu beenden. Außenminister Rubio sagte, in den nächsten Tagen werde sich entscheiden, ob die USA einen Frieden für möglich halten oder sich aus den Gesprächen mit Russland und der Ukraine zurückziehen. Sein Land habe nicht ewig Zeit und andere Prioritäten, sagte Rubio. Dagegen hat sich Vizepräsident Vance optimistisch gezeigt. Er wolle keine Vorhersagen treffen, sei aber zuversichtlich, dass dieser brutale Krieg hoffentlich beendet werden könne. Auch Kreml-Sprecher Peskow sieht Fortschritte bei den Beratungen. Er sagte, Russland wolle den Konflikt lösen, seine Interessen wahren und sei zum Dialog bereit. Am heutigen Karfreitag haben die Ukraine und Russland zahlreiche Leichen von Soldaten ausgetauscht. 909 Leichname seien an die Ukraine übergeben worden. Das teilte der für Kriegsgefangenenbelange zuständige Stab in Kiew mit. Russland erhielt Medienberichten zufolge im Gegenzug die sterblichen Überreste von 41 Soldaten. Der Tausch fand nach ukrainischen Angaben unter Vermittlung des Internationalen Roten Kreuzes statt. In Istanbul stehen seit heute Studierende vor Gericht, die gegen die Festnahme des Oberbürgermeisters İmamoğlu protestiert haben. Auch Journalisten, die über die Proteste berichtet haben, müssen sich verantworten. Aus Istanbul Christian Buttgereit.
Die Staatsanwaltschaft wirft vielen von ihnen Verstöße gegen das Versammlungsrecht vor, manchen illegalen Waffenbesitz und anderen Aufstachelung zu Straftaten in sozialen Medien. Bei den 8 angeklagten Journalisten wird bezweifelt, ob sie tatsächlich zur Berichterstattung bei den Protesten waren oder aus persönlichen Gründen. Der Istanbuler Oberbürgermeister İmamoğlu war am 19. März festgenommen worden, offiziell wegen Korruptionsvorwürfen. İmamoğlu gilt als der stärkste Konkurrent von Staatspräsident Erdogan und soll eigentlich bei der nächsten Präsidentschaftswahl gegen ihn antreten.
Pakistan hat seit Ende März mehr als 80.000 Afghanen ausgewiesen. Das teilte ein ranghoher Mitarbeiter der Regierung in Islamabad mit. In mehreren Städten gibt es Abschiebezentren für Afghanen. Alle, die keine Aufenthaltserlaubnis haben, müssen Pakistan bis Ende April verlassen und in ihre Heimat zurückkehren. Die pakistanische Regierung macht afghanische Staatsbürger für Angriffe und Kriminalität verantwortlich. Das Wetter in Deutschland. Nachts gebietsweise Regen, örtlich Nebel, Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Morgen nach Frühnebel heiter, im Nordosten Wolken und zeitweise Regen, 11 bis 22 Grad. Am Sonntag freundlich, im Südwesten Schauer und Gewitter, 12 bis 24 Grad und am Montag gebietsweise Schauer und Gewitter bei 12 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der ARD-Infoabend.
Künstliche Intelligenz kann uns im Sport helfen, unsere Leistungen zu verbessern. Im Leistungssport wird KI schon heftig eingesetzt. Martin zum Beispiel ist Tennistrainer und trainiert mit jungen Talenten und hat eine KI, die die Bewegung und die Schlaggeschwindigkeit von diesen jungen Talenten aufzeichnet.
Schafft nochmal eine andere Basis auch mit den Schülern. Ne? Das ist halt, der Trainer erzählt nicht nur irgendwas, sondern ich sehe das hier letztendlich irgendwie schwarz auf weiß.
Bei Schalke 04 wird im Scouting schon mit KI gearbeitet. Das erzählt der ehemalige Sportvorstand Peter Knebel.
Man definiert eine Kennzahl, ich sage jetzt mal das Freilaufverhalten zum Beispiel, okay, und setzt da künstliche Intelligenz mit drauf und sagt, ob das ein ähnlicher Wert ist wie vielleicht von dem Spieler, den man verloren hat.
Aber wenn auch die künstliche Intelligenz schon alles sagen kann, brauchen wir dann überhaupt noch einen Trainer? Ja klar, sagt der Handball-Bundesliga-Trainer.
Sport wird immer auch Kopfsache bleiben. Wie ist die Tagesform? Du musst immer auch auf dein Bauchgefühl hören. Deswegen werden wir Trainer immer noch wichtige Entscheidungen treffen.
Ich bin Anne Schneider aus der WDR Verbraucherredaktion.
Und ich bin Doc Esser, Lungenfacharzt, Kardiologe, Intensivmediziner, tätig am Klinikum in Remscheid.
Herzlich willkommen hier bei Frag dich fit, dem WDR 2 Gesundheitspodcast. Heidi, KI ist ja gefühlt allgegenwärtig, also im Job sowieso, aber ja auch beim Training. Wobei, ich weiß nicht, also diese Smartwatches, du hast keine, ich habe eine, ist da eigentlich auch schon KI drin oder zeichnet die einfach nur auf?
Also es sind Algorithmen hinterlegt, aber das ist noch nicht selbstlernend. Das macht ja genau das Besondere der KI aus, dass sie mit den Messungen, die sie bei dir misst, Rückschlüsse auf zukünftige Ereignisse unter anderem schließen kann und da wiederum dann dementsprechend ein Training beispielsweise anpassen würde. Das ist ja das Tolle. Und das können diese Uhren nur begrenzt bisher.
Wobei es ja Wahnsinnssysteme schon gibt, wo ganz viele Leute dran beteiligt sind, die da schön ihre Sportdaten über die Smartwatches oder was auch immer bereitstellen und wo dann eben im Hintergrund ein System auch lernt daraus.
Richtig. Deep Learning Machines sind das. Und wir haben es im Vorfeld ja schon anhand der O-Töne gehört. Also das Feld ist extrem breit, was du damit alles machen kannst. Als ich mich selber hier mit diesem, mit der KI im Sport beschäftigt habe, war ich selber erstaunt, wie sehr die auch schon Einzug gehalten hat. Das war mir zum Beispiel gar nicht klar. Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Also ich finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Spoiler vorneweg. Ich glaube übrigens auch nicht, dass der menschliche Trainer, Trainerin jemals ersetzt wird, sondern ist ein Zulieferer.
Ich gehöre ja sowieso zu den Leuten, die immer gerne in einen Sportkurs gehen und da vorne noch eine Trainerin oder einen Trainer stehen haben. Also ich finde, das ist total wichtig.
Weil ich erst einen Avatar da stehen. Den Doc Esser Avatar.
Ich hoffe nicht. Was ich auch total interessant fand, also wer Fußball liebt, der kennt ja den berühmt-berüchtigten Kölner Keller, also diesen Videoschiedsrichter, da sitzen ja richtig Menschen auch, aber die sind ja auch durch einen Algorithmus unterstützt.
Die armen Menschen, ne? Oder muss man ja sagen.
Im Keller.
Ja, letztendlich ist das nichts anderes, wie es in vielen Stadien mittlerweile ganz normal Standard ist. Und zwar sind überall Hochgeschwindigkeitskameras. Das findest du übrigens nicht nur beim Fußball, das findest du auch beim Tennis, beim Handball, was weiß ich. Und die liefern letztendlich Daten. Und in diesem Falle liefern die Daten, zum Beispiel war der Spieler im Abseits oder war der Ball vielleicht doch schon im Aus. Das, was ein Mensch theoretisch sehen könnte, aber sicherlich nicht immer und nicht mit der Sicherheit, wie es eben eine Hochgeschwindigkeitskamera kann, die das ja dann wiederum mit anderen Bildern vergleicht und sagt, wie wahrscheinlich ist, dass der Ball im Abseits ist. Und das kann dann wiederum nur die KI. Das ist ja das Wahnsinnige, ne?
Wobei, also ich habe ja eben schon angefangen mit diesen Sportdatensammelsystemen, also irgendwelche Fitnessarmbänder und so weiter und so fort. Ich habe festgestellt, die sind gar nicht so ganz ohne. Ich habe meinem Ältesten mal so eins geschenkt, weil er das unbedingt haben wollte.
Und ist er verrückt geworden?
Nee, er hat es irgendwann tatsächlich abgelegt, weil ihn das wahnsinnig gemacht hat, weil die ganze Zeit über alles überwacht wurde. Der Schlaf wurde überwacht, dann hat ihm das Ding immer gesagt, er wird viel zu wenig schlafen. Das stimmte überhaupt nicht, aber irgendwann hat er gar nicht mehr auf sich gehört. Er trägt jetzt eine ganz stinknormale Armbanduhr für 29 Euro.
So. Also das geht ja dann schon in die Selbstoptimierung und auch da kenne ich einige aus meinem Bekanntenkreis, die sich dadurch zunehmend unter Druck gesetzt fühlen. Weil denen dann auch wiederum das medizinische, sportmedizinische, physiologische Wissen fehlt, das richtig wiederum einzuschätzen. Und die Uhren, die wir haben, die ja mittlerweile schon sehr, sehr viel können und die auch wirklich gut sind, gar keine Frage, sind dann eben aber doch noch begrenzt. Und wenn du da dann letztendlich nicht das Wissen hast oder vielleicht auch available bist, dass du dich davon ja in Mitleidenschaft ziehen lässt, dann können solche Uhren oder Fitness-Tracker, Überwacher, aus meiner Sicht sehr Lebensqualität einschränken werden.
Was kann die KI im Sport schon? Wie können wir sie für uns nutzen? Und welche Risiken hat sie vielleicht auch? Darüber sprechen wir heute in Frag dich fit, dem WDR 2 Gesundheitspodcast. Also KI wird ja bei den Profisportlern schon ganz gut genutzt. Für uns sind es, glaube ich, jetzt schwerpunktmäßig diese Systeme mit irgendwelchen Smartwatches und so weiter, wo dann Daten gesammelt werden und die werden dann ausgewertet. Also was macht jetzt die KI aus?
Dass sie lernend ist. Also eine KI schafft es über die Nutzung von ganz, ganz vielen Informationen und den Abgleich der Informationen Schlüsse zu ziehen. Und das ist das Besondere. Die kann richtige Empfehlungen geben und die kann vor allen Dingen auch Prognosen erstellen. Und das ist halt das wahnsinnig Spannende. Die kann zum Beispiel sagen, Spieler X hat in 35 Spielen 7-mal zu dem Spieler rechts außen gepasst, aber keinmal aufs Tor gespielt. und würde dann, das ist natürlich ein sehr vereinfachtes, das kann ein Trainer auch, aber du musst dir die Masse der Informationen vorstellen und dann wird die KI sagen, oh, hier fehlt die Aggressivität, hier fehlt der Torwunsch, handelt sich wahrscheinlich um keinen Stürmer.
So. Ah, okay.
Ja, dafür kann die aber zum Beispiel sagen, die Passgenauigkeit war 100%. Ja, das ist ein super Spieler für die und die Position. Also die kann einfach Positionen klar machen. Das ist natürlich das, was die KI dann lernt und wo sie dann eben auch dann Prognosen ausgibt, die dann vom Trainer, von der Trainerin verwendet werden können, um die Spieler optimaler auf dem Spielfeld zu platzieren.
Und deshalb funktioniert sie auch so gut für Scouting, weil sie kann dir dann sagen, also pass auf, der ist kein Stürmer oder der ist doch ein Stürmer. Und
Hier wird es ja dann noch spannender. Hier kann sie ja dann natürlich auf Millionen von vergleichenden Daten zurückgreifen. Dann sagt sie zum Beispiel, okay, pass mal auf, du hast den Andreas aus Wattenscheid. Der spielt seit 10 Jahren hier, ist im Förderkader. Und dann schaut sie sich die Spielzüge vom Andreas an und vergleicht die weltweit mit anderen in seinem Alter vielleicht schon sehr hochspielenden Jungen. Und dann kann die nachher sagen, okay, pass mal auf, der scheint wirklich ein Talent zu sein. Nimm den mal mit. Und dann kommt aber immer noch der tatsächliche Scout und schaut sich den Andreas vor Ort natürlich nochmal an. Aber als Vorselektion ist das natürlich sensationell.
Und im Mannschaftssport wird das auch jetzt zur Beobachtung der gegnerischen Mannschaft eingesetzt? Also um zu gucken, was haben die denn für eine Taktik? Weil also die KI sieht ja alles schneller, als jetzt der normale beobachtende Schiedsrichter oder Trainer das sehen würde.
Tun die, wobei ich das so verstanden habe. Ich habe mir die Aufzeichnung von einem Handballspiel angeguckt, von Handballspiel allerdings von der Profiliga, der ersten Liga. Und also zum einen, was mich erstaunt hat, war die Datenflut. Das sind Millionen von Daten, die erhoben werden. Das ist ja sensationell. Ja, also muss ja vorstellen, der Ball ist getrackt, da ist ein Sensor drin, die Spieler haben Sensoren, überall sind Hochgeschwindigkeitskameras und das alles wird in einen Zusammenhang gesetzt. Also, und Handball ist ja ein irre schnelles Spiel.
Ja.
Und daraus ziehen die dann ganz, ganz viele Schlüsse. Das geht bis dahin, dass die zum Beispiel sehen können, oha, hier kommt es zu einem erhöhten Verletzungsrisiko.
Aha.
Wir müssen hier aufpassen. Wir müssen hier den Spieler vielleicht auf eine andere Position setzen oder wir müssen ihn einmal komplett rausnehmen. Das geht mittlerweile mit der KI. Das sieht natürlich kein Trainer so gut, wie er ist. Der kann das nur intuitiv zum Beispiel mitnehmen, aber das kann er letztendlich nicht validieren. Und das ist das Tolle an der KI. Du hast plötzlich etwas sehr Objektives, was zwar nur auf Zahlen und Aufzeichnungen beruht, was aber durch den Vergleich und dann durch die Prognose, die die KI stellt, plötzlich sehr sicher wird. Ne? Du hast Evidenz und nicht nur Eminenz.
Wie ist denn das im Fußball oder im Handball im Profibereich? Wird die KI auch eingesetzt? Wofür?
Ja, unter anderem, wie ich es gerade schon gesagt habe, Strategien. Zur Erarbeitung von Strategien, zur Spielanalyse nach einem Spiel. Du nimmst es, um Spieler hinsichtlich ihrer Trainingsentwicklung einzuschätzen. Du nimmst es, um Spieler hinsichtlich ihrer Spielerposition einzuschätzen. Mittlerweile geht man eben auch so weit, dass man Verletzungen oder kommende Verletzungen vorhersagen versucht. Da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Aber dahingehend geht es. Es geht um die soziale Interaktion. Also auch das kann die KI. Also es ist irre letztendlich, muss man sagen. Und es geht auch um Regeneration.
Mhm, das also, heißt, man sieht dann, also dieser Spieler ist jetzt wirklich kaputt. Also weil
oder du siehst ihn in einem Spiel oder? Und du kannst ihn ja mit allen anderen Spielen vergleichen.
Ah, okay.
Oder du vergleichst ihn mit einem Spieler in seinem Alter, in seiner Klasse in Europa. So, und dann sagst du, ey, das ist aber komisch, für das der doch vorher Leistung geliefert hat und jetzt nicht, woran liegt das denn? Und dann sagt die KI, ja, guck mal, plötzlich hat er keine hohe Passgenauigkeit mehr oder der hat viel weniger Torschüsse. Sein Spitzentempo hat sich verändert, sein Antritt hat sich verändert. Also Sachen. Oder es geht auch weiter, die können auch wirklich dann die Spieler charakterlich einschätzen. Die sagen, naja, der war beim letzten Spiel, war der aggressiver. Da hat er mehr Kontakte gehabt mit seinem Gegenüber. Jetzt spielt er plötzlich defensiv. Also das ist total wahnsinnig, was abgeht. Also ich fand das wirklich sensationell spannend.
Also deshalb ist die KI im Scouting auch so wichtig, weil man da vielleicht was sieht, was wir jetzt normal noch nicht sehen würden. Also wenn du sagst Aggressivität oder soziales Verhalten, Interaktion, ich weiß nicht, Teamfähigkeit.
Du kannst ja an einem Jungen oder einem Mädchen plötzlich seine Motorik abschätzen, seine Koordinationsfähigkeit kannst du abschätzen, weil du das immer wieder vergleichen kannst. Ja, weil einfach so eine hohe Datenmenge vorliegt, dass du sagst, okay, wenn du wirklich im Spitzensport mitmachen möchte, muss er gewisse Bedingungen erfüllen. Und die kann die KI natürlich extrem gut nachweisen. Tut das oder tut es nicht? dass zu einem Spitzensportler noch mehr gehört, das hatten wir ja auch schon in unserem Podcast, dass immer mehr Trainer und Trainerinnen eben dahingehend sagen, hammer, der muss intellektuell auch in der Lage sein, so ein Fußballspiel oder ein Handballspiel zu überstehen. Es nutzt nichts, wenn einer nur super mit dem Ball ist. Damit wird er nicht aufs Tor zulaufen, sondern nur, wenn er das Spiel als solches verstanden hat. Dann wird das ein Spitzenfußballer werden. Der muss ja letztendlich außer sich noch 21 andere Menschen koordinieren und im Blick halten, Spielzüge vorausschauen. Und darum mache ich mir zum Beispiel überhaupt gar keine Sorgen, dass durch die KI gegebenenfalls Spitzensportler untergehen, sondern ich glaube, es findet eine Vorselektion statt, damit du überhaupt einen gewissen Stand hast, den du bringen musst als Sportler. Ansonsten macht es keinen Sinn. Da kannst du schlau sein wie noch etwas. Und dann kommt aber noch dein Individuum ins Spiel. Und das muss natürlich dann der Trainer, die Trainerin fördern und entwickeln.
Also mal zurück zur KI und den Normalmenschen. Unsere Producerin Lisa hat mal einen Trainingsplan oder mehrere Trainingspläne für dich zusammenstellen lassen.
Mich als alten Schwimmer.
ChatGPT, der Befehl war, erstelle mir einen Trainingsplan für einen Anfängerschwimmer, der als Trainingsziel hat, fit zu bleiben und seine Leistung zu steigern. Was kam dabei raus und wie gut findest du das?
Also ich bin ja selber früher viel geschwommen und hatte viele Trainingspläne und man muss ganz klar sagen, hier hat ChatGPT gute Arbeit geleistet. Ich habe hier zwei Versionen, einmal für den Anfänger, einmal für den Fortgeschrittenen. Man muss sagen, vom Trainingsumfang her und von der Trainingsgestaltung macht ChatGPT einen ordentlichen Job. Das sind jetzt keine Trainingspläne, wo ich jubilieren würde als erfahrener Schwimmer, sondern sagen würde, oh nee. Aber ich glaube, der Anfänger, der trainiert hiermit schon sehr ordentlich. Die Grundlagen werden trainiert, es wird aber auch Schnellkraft trainiert, es wird Technik trainiert. Das, was ich aber natürlich hier an Kritik äußern muss, ist, du hast kein Korrektiv. Das heißt, wenn hier irgendwelche Schwimmübungen von dir angefordert werden, musst du die auch abliefern. Und ich weiß zum Beispiel nicht, ob Frau Anne Schneider einen einarmigen Zug im Kraul beherrscht und weiß, worauf es da ankommt.
100% nicht.
So, genau, und das ist das Ding. Also da, wo der Trainer dann zum Beispiel sagt, Esser, pass mal auf, dein Hintern, der wackelt wie ein sinkendes Boot, bring da mal Stabilität rein, was eben wichtig ist, damit du dich voll auf den Armzug konzentrieren kannst. Man braucht eben eine gewisse Stabilität im Rumpf. Das wird dir natürlich ChatGPT an dieser Stelle nicht sagen können, weil einfach da das Visuelle fehlt.
Okay, ich meine, ich könnte da jetzt wahrscheinlich noch meine Körpergröße und so weiter eingeben, dann würde ich vielleicht noch ein bisschen präzisere Angaben kriegen, aber das, was du gerade gesagt hast mit der Technik, das ist dadurch ja auch nicht geheilt.
Das ist der Nachteil bei allem, was Technik erfordert. So ein Trainingsplan auf Krafttraining zum Beispiel, vielleicht auch noch mit Geräten. Das kannst du natürlich machen.
Ja, genau. Das wäre nämlich mein nächster Punkt. Das hast du mir ja neulich gezeigt bei uns im Fitnessstudio. Ja. Wie
war mir plötzlich klar, wie du trainierst.
Wie das geht. Ja, ich gehe ja nur in die Kurse. Aber erzähl mal, also was hattest du da für ein Gerät?
Also es war letztendlich ein Gerät für den Latissimus. Ein Schulterzug, den du machst. Und das Ganze gibt's aber auch für Innenseite Beinmuskulatur, Außenseite Beinmuskulatur, Gesäßmuskulatur, für die großen Beinmuskelgruppen, wo du letztendlich dir ein Gewicht einstellst und dann kriegst du aber individuell auf Körpergröße, Gewicht von dir selber, Trainingszustand eine Kurve vorgezeigt. Und du musst halt beim Anheben des Gewichtes wie auch beim Ablassen, ne, also bei der Positiv- wie bei der Negativbewegung, einen Ball durch diese Schleife führen. Und je genauer das machst, desto sauberer führst du das Gewicht aus. Und das, muss man sagen, hat natürlich schon einen ganz anderen Trainingseffekt. Also bei mir zum Beispiel, wenn ich nur den Lattes so trainiere und 10-mal ziehe hinter den Nacken, schaffe ich ohne Probleme 70, 80 Kilo, 85 Kilo. Mache ich das aber so, wie mir der scheiß Computer das vorgibt.
So wie es sauber trainiert wäre,
und
sozusagen.
Und auch mit der Negativhaltung, das heißt, das ist halt nochmal eine besondere Form des Krafttrainings. Das heißt, beim Ablassen Gewichtes nochmal Zeit lassen oder sogar das Gewicht verstärken, wie moderne Trainingsanlagen können, dann merkst du plötzlich, boah, das tut sau weh. Und da bist du nur noch bei 55 oder 60 Kilo, weil es viel länger dauert, weil du viel sauberer arbeitest. Also es ist wirklich spannend, muss ich sagen. Das kann unser Fitnessstudio.
Jetzt warst du aber in einem richtigen KI-gesteuerten Fitnessstudio für den Film Doc Esser, ich will 100 werden. Wie war das? Was waren das für Geräte?
Da war tatsächlich KI hinter. Und die KI, das war natürlich jetzt in meinem Falle, weil sie mich noch nicht gut kannte, noch sehr rudimentär. Aber die hat gemerkt, die war wie ein Buddy. Die hat gemerkt, oh, der Esser schwächelt. Der braucht jetzt was Adaptives. Und dann hat sie mir geholfen. Also es ist wie beim Bankdrücken, wenn du beim letzten Druck bist und dann kommt von hinter dir der Kumpel und unterstützt dich noch ein bisschen.
Ah, dann hat die also selber noch mal ein bisschen hochgehoben oder wie?
Zum Beispiel. Du kannst es aber auch machen, das ist ja eben dieses Negativtraining. Das heißt, wenn du jetzt den Bizeps trainierst, dann geht es nicht um die Bewegung des Gewichtes an die Schulter ranführen, sondern in die andere Richtung, wenn der Muskel wieder streckt. Und da kann eine KI zum Beispiel auch adaptiert auf deine Kraft, kann die das Gewicht nochmal verstärken. Um anderthalbfach. Hat einen unheimlichen Trainingseffekt. Und das ist natürlich super spannend.
Und ich glaube, das war auch nur...
passt das automatisch an.
Das war auch nur 10 Minuten, die du da an den Geräten warst.
Nein, es waren 10 Wiederholungen nur und ich war fertig mit der Welt.
Ja, genau. Es ging relativ schnell.
Ja, das war toll. Hat mir sehr gut gefallen.
Das heißt, das wäre dann so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Ich weiß nicht, wann das in die normalen Fitnessstudios kommt.
Ich glaube, also guck mal, also unseres ist ja mittlerweile schon so weit. Ich kann mich erinnern, dass das, was jetzt unsere E-Gyms können, dass ich das erste Mal kennengelernt habe bei der Prostatavorsorge.
Was?
Ja, wir werden irgendwann auch nochmal in einem Podcast drüber sprechen. Aber letztendlich geht es da um die Beckenbodenmuskulatur. Und weil Männer das so ungern trainieren, gab es dafür schon damals Programme. Da sitze ich auf einem speziellen Stuhl. Aber um es jetzt kurz zu machen, da hat man im Prinzip mit der Beckenbodenmuskulatur auch einen Ball durch diese Kurve geführt.
So machen Spiel draus und dann machen sie das schon, oder wie?
Ich habe es tierisch gemacht. Also ich fand es sehr sensationell. Also ich finde, und jetzt überleg mal, jetzt gibt's das schon für alle anderen Sachen auch. Und man muss ja echt sagen, also ich sehe in unserem Fitnessstudio einige, die... denen ist die Kurve egal, was ich sehr schade finde. Du machst es sauberer und das Verletzungsrisiko wird natürlich deutlich geringer. Ne? Hm.
Steigert das auch die Motivation oder ist, also ich meine, du hattest ja jetzt auch ein Personal Training. Hm. Was ist denn besser? Also ich mag ja immer gerne mit Menschen, aber...
Also natürlich ist ein Personal Trainer das Allerbeste. Gar keine Frage. Also würde ich jetzt für mich sagen, aber abgesehen davon, dass ich es mir nicht leisten kann und das ist, glaube ich, auch für ein regelmäßiges Training nicht immer notwendig ist. Also der muss der ja einmal im Prinzip zeigen, wie es geht. Dann musst du darauf achten, dass die Übungen sauber sind. Dann reicht ja im Prinzip auch so ein KI-Trainer. In diesem Fall ist es ja nicht mal ein KI-Trainer. Ja, sondern da ist es ja letztendlich einfach nur ein digitaler Trainer, der mich kennt. Ja, nee, der kann ja schon mehr. Also im Vorfeld hat die Trainerin ja in diesem Falle den ja wirklich ordentlich mit Daten gefüttert. Das heißt, der weiß, da kommt HVSer. HVSer ist 1,90, hat 104 Kilo. Der hat die Körperzusammensetzung, der ist ein bisschen rundlich im Mittelteil. Da müssen wir rangehen. Ne? Das heißt, wir müssen obenrum mehr machen, damit es unten weniger wird, also aussieht.
Ach, so rum geht es, okay.
Männer sind sehr geschickt. Und dann fange ich an zu trainieren. Also ich muss sagen, ich habe da wirklich Spaß dran. Also ich habe da schon was fast Meditatives mit. Abgesehen davon, dass ich mich natürlich ärgere, wenn ich im freien Bereich mehr ziehe als dann im geführten Bereich. Was ja dann aber eher dafür spricht, dass ich im freien Bereich nicht gut trainiere.
Ja, ja. Jetzt muss ich aber nicht ins E-Gym gehen, um KI zu nutzen. Hm. Also meine Smartwatch sagt mir ja auch immer mal wieder, jetzt mach mal ein bisschen Ruhe, regeneriere ja mal und so. Also das ist ja eigentlich auch ein ganz wichtiger Hinweis.
Also Regeneration und Ruhe ist ja sowieso ganz wichtig. Das wissen wir, dass dieser ganze KI-Bereich kann natürlich auch mal dazu führen, dass ich zu ehrgeizig wäre und mich überfordere. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, dann auch von so einer KI anzunehmen, jetzt machen wir Pause für 1-2 Tage. Ne, wir brauchen ja, um in die Überkompensation der Muskel zu kommen, einfach 24 bis 48 Stunden Pause für die jeweilige Muskelgruppe. Ich kann ja dann andere Muskelgruppen beschäftigen, aber sollte dann nicht unbedingt immer das Gleiche machen.
Wobei das höchste Stresslevel hat mir diese Smartwatch gezeigt, als ich mit meinen Kindern einen Schrank aus dem schwedischen Möbelhaus zusammengebaut habe.
So einen Schrank habe ich mal in seiner kompletten Größe von 2,40 Meter und 3 Meter aus dem Fenster geschmissen. Erster Stock, so wutentbrannt war ich.
Aber ich dachte auch, okay, dieses Gerät weiß doch was von mir, weil ich war echt auf 180.
Gut, jetzt muss man sagen, da werden aber solche Emotionen frei. Das wird doch die halbe Nachbarschaft bald hier mitgekriegt haben. Furchtbar.
Was diese Smartwatches und irgendwelche Ringe, die man am Finger hat oder wo auch immer ja gerne machen, ist dieses Tracking im Schlaf. Mhm. Also da wird irgendwie, wie tief ich schlafe, wie lange ich schlafe. Ich finde also auch je nach Gerät ist das ein bisschen unterschiedlich. Kannst du da als Arzt irgendwas draus sehen oder stresst mich das nur so?
Also bis vor einigen Monaten hätte ich gesagt, die können nichts. Das ist Quatsch, was ihr da macht. Aber mittlerweile sind die so genau, dass tatsächlich die Schlafstadien bis auf die Tiefschlafphasen ganz gut erwischt werden. Es ersetzt natürlich immer noch keine Polygraphie oder eine Polysomnographie.
Also wenn man irgendwie Schlafstörungen hat.
Schlaflabor hat, wo man tatsächlich ein EEG auch geklebt bekommt. Man bekommt an bestimmten Stellen des Gesichtes Elektroden. Man bekommt hier an den Augenmuskeln Elektroden. Darüber werden letztendlich von einem richtigen Somnologen oder von einer Kollegin oder Kollegin, die darin ausgebildet ist, die Schlafstadien erfasst. Und dann ist es auch sehr, sehr genau. Aber sie kann, wenn sie eine gute Qualität hat, Anhaltspunkte geben. Beim Schlaf aber, wie gesagt, sind es auch nur Anhaltspunkte. Da muss ich immer wieder sagen, für den Otto-Normalverbraucher, ich würde mich einfach fragen, morgens bin ich ausgeschlafen oder nicht?
Wie merkt man das meistens?
Ich gucke doch nicht auf die Scheißuhr und sage, oh mein Gott, ich habe gar kein Schlafstadium 4, ich muss müde sein. Also was, verstehst du? Ne, das ist ja, ich verstehe uns da manchmal nicht. Ja, bin ich morgens wach oder bin ich morgens nicht wach? Wenn ich morgens nicht wach war, war es eine scheiß Nacht. Da muss ich fragen, warum? Und dann frage ich vielleicht meinen Partner oder meine Partnerin, sag mal, schnarche ich? Habe ich Aussetzer? Ja, oder habe ich Aussetzer ohne Schnarchen? Gibt es ja auch. Zentral ausgesetzte Schlafapnoe und so weiter. Oder grübel ich? Habe ich gerade viele Probleme, die ich mit mir rumtrage? Aber da würde ich zum Beispiel doch auf so einen scheiß Tracker. Also das würde mich überhaupt nicht interessieren. Verstehe ich nicht wieder.
Aber was diese Geräte ja schon ein bisschen besser tracken können, hast du zumindest schon mal gesagt, das ist ein EKG-Schreiben.
Ja,
und da kannst du dann richtig was draus lesen, oder?
Ja, also tatsächlich können die extrem gut Vorhofflimmern, eine spezielle Art der Rhythmusstörung, können die detektieren. Und das kannst du auch für bare Münze nehmen. Also wenn die Vorhofflimmern feststellen, hast du Vorhofflimmern. Da sind die super genau. Das, was die nicht können, sind Tachyarrhythmien absoluter. Das heißt, die Herzfrequenz darf nicht zu schnell sein. Mhm. Dann verwackelt das, dann ist sich die Uhr nicht mehr sicher. Aber ein normofrequentes Vorhofflimmern, also ein Vorhofflimmern im Bereich zwischen 90 und 110, 120, können die sehr, sehr gut detektieren. Und ich habe tatsächlich auch einige Fälle gehabt, wo Patienten beim Spaziergang tot umgefallen sind und die Uhr hat eine Asystolie festgestellt und hat den Notruf gerufen.
Ah, und die konntet ihr dann aber wieder zurückholen, oder?
Ja, das finde ich abgefahren. Ja. Ja, also das können die mittlerweile schon.
Wir haben auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Da ging es um Selbstoptimieren, um Eisbaden, um Biohacking. Diese Folge haben wir auch live aufgenommen. Guckt sie euch gerne nochmal an, hört sie euch gerne nochmal an. Wir verlinken sie euch in den Shownotes und ihr findet sie auch in der ARD-Audiothek. Jetzt kann dieses individualisierte Training ja die Motivation ganz schön erhöhen. Das hast du ja gerade erzählt, wie das ist, wenn du da mit diesen Gewichten trainierst und dir das Gerät immer sagt, ob du es richtig machst oder nicht. Aber kann es einem nicht vielleicht auch die Motivation nehmen, weil man immer das Gefühl hat, mein Gott, ich mache es ja nie richtig gut.
Ja, also ich zitiere immer gerne meinen ehemaligen Chef, der sagte, wer viel misst, misst, misst. Und da ist einfach was dran. Und ich glaube auch am Beispiel deines Sohnes, der durch seinen Tracker extrem genervt war und gestresst war und jetzt einfach auf eine ganz normale Armbanduhr zurückgegriffen hat, sieht man, wie es eben auch ins Negative umschlagen darf. Also man sollte da schon immer entspannt bleiben und letztendlich ist es ein Gerät, was zunächst einfach nur dafür da ist, deine sportliche Bilanz zusammenzufassen. Und es ist doch erstmal wunderbar, dass du dich bewegst. So, das ist ja das Wesentliche. Und alle anderen Dinge, die der sonst so misst, muss man ganz klar sagen, sind noch nicht so ausgereift, dass ich da immer komplette Rückschlüsse auf mein Leben führen würde, außer das Vorhofflimmern. Mhm. Das ist tatsächlich sehr gut. Also die Rhythmusstörung, alles andere auch zum Beispiel die VO2-Aufnahme, also die maximale Aufnahme an Sauerstoff in mein Herz-Kreislauf-System, das sind Nährungswerte.
Das ist auch von Uhr zu Uhr so unterschiedlich,
genau,
kann ich dir sagen.
Genau, das geht nur über eine Spiroergometrie. Da kannst du das dann wirklich mal messen. Aber das andere sind letztendlich Algorithmen. Das hat auch nichts mehr mit KI zu tun, sondern es sind Algorithmen, die über dein Körpergewicht, über dein Geschlecht, über das, was du angibst, wie viel du vielleicht treten kannst oder sowas oder fahren kannst, dann versuchen, dein Maximum VO Max zu berechnen und das, wo du gerade stehst. Für generell einfach zu sehen, verbessere ich mich, ist das völlig okay. Aber es sind Werte, die sicherlich nicht vergleichbar wären mit objektiven Werten, wie wir sie dann in der Leistungsdiagnostik erheben.
Und so eine KI klopft einem ja auch nie auf die Schulter und freut sich nie, dass man überhaupt was gemacht hat.
Und das ist schade und dafür fehlt ja der Trainer auch schon wieder. Also deswegen, also ich habe auch ein Interview gesehen mit einer Spitzensportlerin, die gesagt hat, ja, die KI, die hilft mir gerade auch für so langweilige Bewegungsabläufe. Das war eine Tennisspielerin, wo es darum ging, immer wieder hinten so eine lange Ecke zu spielen. Und die hat gesagt, boah, das Training kotzt sie an. Mit der KI wird es aber ein bisschen lustiger, weil die KI dann eben dann sagt, so guck mal, da hattest du eine Geschwindigkeit von 110 Kilometer, da bist du in dieses Feld rein. Also weißt du, was ich meine? Also ja. Ich mach das dann einfach, die pep das auf.
Frag dich fit. Ein WDR2-Podcast.
Make America great again.
Nur zu welchem Preis?
This is the beginning of Liberation Day.
Drohungen und Dekrete aus dem Weißen Haus.
The US will take over the Gaza Strip. Amerika, wir müssen reden.
I think we're gonna get it.
Der Podcast mit Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni.
Zusammen mit meiner Frau, der amerikanischen Journalistin Jiffer Bourguignon.
Trump ist gewöhnt, einfach seine eigene Wahrheit weit und breit zu verbreiten, besonders für seine Unterstützer. Die glauben einfach, was er sagt, aber das kommt nicht so gut rüber in der Rest der Welt.
Amerika, wir müssen reden. Dank Rundfunkbeitrag, werbefrei und ohne weitere Kosten. Jetzt die ARD Audiothek-App downloaden.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Jürgen Buch. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Frei hat unangenehme Entscheidungen bei den Themen Gesundheit, Pflege und Rente angekündigt. Er äußerte sich im Interview mit dem Portal Table Briefings. Katja Neumeister.
Wir müssen den Menschen klar sagen, was auf sie zukommt und dürfen ihnen keinen Sand in die Augen streuen. Das sagt Frei und meint damit Einsparungen im sozialen Sicherungssystem. Denn wenn man mehr Geld für Verteidigung ausgeben wolle, müsse man eben an anderer Stelle sparen. Heißt, bei den Leistungen für Rente, Pflege und Gesundheit. Frei war beim Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD einer der Chefverhandler.
Die USA drohen damit, sich aus der Vermittlerrolle zum Ukraine-Krieg zurückzuziehen. Nach Außenminister Rubio hat sich jetzt auch Präsident Trump ähnlich geäußert. Sollte es eine der Parteien unnötig schwer machen, werden die USA ihre Rolle aufgeben, so Trump. Gleichzeitig äußerte er sich aber zuversichtlich. Die Bemühungen um eine Verhandlungslösung seien in eine entscheidende Phase eingetreten. In ganz Deutschland hat es heute weitere Ostermärsche gegeben. In Berlin demonstrierten Aktivisten in der Nähe des Bundestags und zersägten symbolisch eine Atombombenattrappe. In Nordrhein-Westfalen gab es eine Demonstration an der Urananreicherungsanlage in Gronau. Über das Osterwochenende sind bundesweit über 120 verschiedene Aktionen geplant. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA rechnet nicht mit sinkenden Preisen in Restaurants und Cafés, sollte die Mehrwertsteuer reduziert werden. Der Verband reagiert mit dieser Einschätzung auf den Plan von Union und SPD, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 19% auf 7% zu senken. Magnus Neuschwander.
Ob die Preise tatsächlich sinken könnten, werde maßgeblich von der Kostenentwicklung abhängen, so DEHOGA-Verbandschefin Ingrid Hartges. In den meisten Betrieben gingen 70% des Umsatzes für das Personal und den Wareneinsatz drauf. Hinzu kämen die Kosten für Energie, Pacht, Betriebs- und Verwaltungskosten sowie Instandhaltungen.
Zum heutigen Karfreitag erinnern Christen in aller Welt an die Kreuzigung Jesu. Tausende Gläubige haben sich in der Altstadt von Jerusalem zu Prozessionen versammelt. Dabei trugen